Ich war vor einiger Zeit bei einer Beerdigungsfeier. In meinem Alter kommt das öfters vor, dass man sich auch von Menschen verabschieden muss, die im Grunde gleichaltrig erst sind. Und in den letzten 3 Wochen sind 2 meiner Kollegen verstorben, die gerade mal 2 Jahre älter waren als ich. Und dann hören wir diesen Text, den wir gerade gehört haben, und der Paulus spricht über das, was wertvoll ist und von Bedeutung im Leben eines Menschen. Und ich war auf dieser besagten Beerdigungsfeier und das war ein Mensch mit hohen akademischen Würden ausgestattet, der dort begraben wurde. Ein Mensch, der in hohem Ansehen bei vielen anderen Menschen stand, ein Mensch von Einfluss und Reputation. Und derjenige, der diesen Gottesdienst leitete in einer großen Versammlung, der sagte dann zu meiner großen Überraschung gleich zu Anfang: Damen und Herren, liebe Angehörige, liebe Trauergemeinde, nicht, dass ihr euch wundert, ich werde von dem Verstorbenen nicht im Du sprechen. Ich werde nicht seinen Vornamen nennen, sondern ich werde durchgehend ihn mit seinem Titel ansprechen. Und ich werde das tun, weil ich meine Bewunderung für diesen Menschen Ausdruck geben möchte, meinen Respekt vor seinem Leben. Wenn wir uns dem Vater Unser zuwenden in diesem Gottesdienst, in meiner Predigt, wenn wir uns dem Vater Unser zuwenden, dann lohnt ein Blick, so denke ich, auf das Du der Anrede Gottes. Aus Respekt vor diesem Mann, der da verstorben ist, spreche ich nie vom Du, nie vom Vornamen, immer nur von ihm als dem Herrn und das mit Titel. Und nun haben wir eben das Vater Unser Gebet gesungen. Und vielleicht ist dir das gar nicht so bewusst, dass wir in diesem Gebet Gott Vater mit Du ansprechen. Geheiligt werde dein Name. Es wäre ja was ganz anderes zu erwarten, wenn es um die Anrede des Heiligen geht. Es wäre was ganz anderes zu erwarten, wenn es doch um die Anrede Gottes, des Allmächtigen geht. Und dann lehrt Jesus seine Jünger und uns, so sollt ihr beten, unser Vater, der du bist im Himmel. Im Vater Unser also lehrt uns Jesus, dass du Gottes, geheiligt werde dein Name. Denn du bist mein Geländer am Steg. Du bist der schützende Arm, wenn ich strauchle, der mich stützt. Du bist die Brücke über dem Abgrund. Du bist der Wille, der die Welt erhält. Du bist Kraft der Schöpfung, die sich in allem Lebendigen zeigt. Du, unauslotbare, rätselvolle, erschreckende, unerreichbare Ferne und doch ganz nahe Wirklichkeit. Du, mein Herkommen und mein Ziel. Du gewährst mir Zuflucht und Schutz. Du machst diese flüchtige Welt zu unserer Heimat. Zu dir blicken wir auf. Du gibst uns Richtung und Weitung. Du, Glanz der Ewigkeit über unserer Hinfälligkeit. Du, Sehnsucht unseres Suchens. Du, Stille in unserer Unruhe. Du, unser Vater im Himmel. Diesem Du also, diesem Du in der Anrede Gottes folgen dann die 7 Bitten des Vaterunser-Gebets. Und über die erste dieser Bitten halte ich diese Predigt. Von der ersten Bitte, geheiligt werde dein Name. Von dieser Bitte sagt Martin Luther, es ist unter den 7 Bitten keine größere als eben diese. Geheiligt werde dein Name. Aber jetzt, Gottes Namen heiligen, was meint das überhaupt? Tragen wir etwas dazu bei? Ist es nicht mehr etwas für die Himmelschöre oder die himmlischen Boten Gottes? Fällt es überhaupt in unsere Zuständigkeit, Gott zu heiligen? Oder bewegen wir uns mit dieser Bitte in einem Raum, der uns quasi außen vor lässt? Zumindest das gemeindliche Durchschnittsvolk. Die Heiligen unter uns, die dürfen vielleicht so beten, aber du und ich? Bleiben wir also bei dieser Bitte außen vor. Suchen wir das alttestamentliche Pendant zu dieser Bitte des Vater unsers auf. Und da heißt es, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Also positiv formuliert, das, was Gott ist und will, das gelte. Geheiligt werde dein Name. Das, was du willst, das gelte. Gottes Namen heiligen bedeutet, Jesus nachfolgend zu reden, zu handeln und zu lieben. Ihm nachfolgend, nicht unseren eigenen Gedanken. Und dieser Jesus fordert uns auf, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ganz entsprechend dem, was der Prophet Jesaja über den von Israel erwarteten Messias voraussagte, der Geist des Herrn ist auf ihm. Der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Gottesfurcht. Er richtet nicht nach dem Augenschein und nicht nach dem Hörensagen. Gerechtigkeit ist der Gürtel um seine Hüften und Treue der Gürtel um seinen Leib. Jesaja 11. Martin Luther sagt, die Namen aller dieser Tugenden sind Gottes Namen. Die Namen all dieser Tugenden sind Gottes Namen, also demütig, sanftmütig, barmherzig, gnädig, voller Weisheit, voller Einsicht, voller Erkenntnis. Und weil wir denn, sagt Martin Luther weiter, und weil wir denn auf diesen Namen getauft sind und durch sie geweiht und geheiligt, folgt daraus, wie alle Gotteskinder sein sollten. Aber Gegenteiliges erlebte nun Jesus tatsächlich. Denn einleitend zum Vater unser Gebet, Kapitel 5, Matthäus 6, 5 bis 7, geht er darauf ein und er beschreibt, was er beobachtet. Den Gegensatz eines Außen und Innen bei denen, die gerne auffällig und hervortretend beten, auch ausufernd beten, viele Worte machen. Jesus sagt, das Gebet kann zur Selbstdarstellung verkommen oder zur Gebetsleider und zum Geplapper werden. So sollt ihr nicht beten, sondern du, unser Vater im Himmel. Fromme Männer, Pharisäer und Schriftgelehrten geben sich den Anschein, dass sie heilig, gerecht und wahrhaftig seien und rauben und stehlen damit Gottes Ehre. Sie haben ihren Lohn, sagt Jesus, auf den sie aus sind, schon bekommen. Nicht, dass Gottes Name geheiligt und geehrt werde, sondern dass ihr eigener Name bei den Leuten in hohem Ansehen stehe und sie bestaunt werden und geachtet und von den Leuten auf den Straßen gegrüßt. Und was kommt dabei heraus? Keine guten Worte und keine guten Werke, wie sie den verheißenen Messias auszeichnen. Und deshalb sollen wir so beten und uns daran halten, Gott, Vater, dein Name werde geheiligt. Gottes Namen heiligen ist nichts anderes als eine Abkehr vom Missbrauch zum Gebrauch des eigenen Lebens für Gott. Gottes Namen heiligen ist nichts anderes als eine Abkehr von Missbrauch zum Gebrauch des eigenen Lebens für Gott. Frommen Übungen und Überlegungen folgend, kehrt sich der Gebrauch des persönlichen Lebens für Gott schnell in sein Gegenteil um. Dann geht es um uns, um unsere Ehre. Und Paulus im gehörten Text sagt, das betrachte ich heute alles als Müll. Das war mir früher total wichtig. Ich habe mich darauf eingelassen. Ich war selber Pharisäer. Ich war hochgebildet. Mir lag daran, von den Leuten bestaunt zu werden. Alles Dreck. Jetzt will ich etwas anderes. Ich will für den leben, dem ich nachfolge. Ich möchte mein Leben für den einsetzen, dem ich gehöre. Denn ich habe das Ziel vor Augen und noch nicht erreicht. Und Paulus sagt, das habe ich gelernt über mein Leben. dass es eben nicht darum geht, in Achtung bei den Menschen zu stehen und von ihnen bewundert zu werden. Und dass es auch nicht darum geht, zu zelebrieren, dass man es schon erreicht habe, ein besonderer Christ sei und schon ans Ziel gelangt. Nein, sondern das Ziel, das erwarten wir. Gottes Namen heiligen ist nichts anderes als die Abkehr vom Missbrauch zum Gebrauch des eigenen Lebens für Gott. Und fromme Übungen und Überlegungen folgen, kehrt sich dieser Gebrauch eben zum Missbrauch, zum Gegenteil. Und so mahnt es der erste Timotheusbrief, Kapitel 4 an. Gottes Geist, heißt es da, sagt uns ausdrücklich, dass in dieser letzten Zeit manche von Gott sich abwenden werden, weil sie falschen Propheten hinterherlaufen. Sie verbieten, zu heiraten oder bestimmte Speisen zu essen. Dabei hat Gott doch alles geschaffen, damit jeder, der an ihn glaubt und seine Wahrheit erkannt hat, auch diese Dinge dankbar von ihm annimmt. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist schlecht, für das wir Gott Dank sagen. Gib dich, so heißt es weiter in dem Text, gib dich nicht mit den lächerlichen Legenden ab, mit denen sich leichtfertige Leute beschäftigen, sondern übe dich darin, ein Leben nach Gottes Willen zu führen. Sich körperlich anstrengen und Verzicht zu üben ist ganz gut und schön, aber auf Gott zu hören ist besser. Denn damit werden wir dieses und das zukünftige Leben gewinnen. Ist damit nun alles Notwendige zum Thema Scheinfrömmigkeit gesagt? Ist dazu alles Notwendige gesagt, damit es nicht um unsere Ehre geht, sondern um Gottes Ehre? Nicht ganz. Denn selbst Gottes ausdrückliche Gebote können durch Übertretung verkehrt werden und Gottes Name und Willen dadurch verunehrt. Beispielsweise das Gebot der Sabbatruhe, 2. Mose 20. Es gab zur Zeit Jesu und etwas später die Sekte der Essener, die Frommen vom Koran, die zur Zeit Jesu einen gewissen Einfluss besaßen. Und sie legten in der Damaskus-Schrift fest, was ihnen wichtig war. Und dort steht, niemand zum Sabbatgebot, niemand soll dem Vieh am Sabbat Geburtshilfe geben. Und wenn es am Sabbat in einem Brunnen oder eine Grube fällt, soll er es nicht herausziehen. Und wenn am Sabbat ein Mensch in ein Wasserloch oder sonst ein Loch fällt, soll man ihn nicht mit einer Leiter oder einem Seil oder sonst einem Gerät herausholen. Denn den Sonntag, den Sabbat sollst du heiligen. Die Mischna, eine vergleichbar moderate Gesetzesauslegung des jüdischen Rabbinats, führt aus, alle Lebensgefahr verdrängt den Sabbat, aber auch sie beharrt rigoros, man darf am Sabbat einen Bruch nicht wieder einrenken. Wessen Hand oder Fuß aus dem Gelenk getreten ist, darf sie nicht in kaltem Wasser hin und her schwenken. Geheiligt werde der Name Gottes und sein Gebot werde eingehalten. Jesus hat eine andere Sicht auf die Schrift. Er will aus der ängstlichen Tabustarre und Verrechtlichung des Gottesverhältnisses befreien. Kein Mensch darf dem Gesetz ausgeliefert und zu dessen Sklaven gemacht werden. Und so fragt er, Jesus, Markus 3, Vers 5, ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun, ein Menschenleben zu retten oder zu töten? Und dieser Satz ist parallel aufgebaut. Gottes Tun fordert Leben zu retten. Und Böses tun bedeutet, Leben umkommen zu lassen. Und weshalb soll also ausgerechnet am Sabbat verboten sein, was sonst im Sinne Gottes ist? Thomas, du fragtest mich eben, was ich versucht habe, in meinem Buch darzustellen. Darum geht es mir. Dass wir selber mal nachdenken, was bedeutet denn Glaubensnachfolge? Was bedeutet es denn, diesem Herrn zu folgen und nicht unseren eigenen Gedanken und spleenigen Vorstellungen von Frömmigkeit? Und dann stellen wir überrascht fest, dass das Gesetz nicht das letzte Maß ist und nicht das oberste Gebot, sondern Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Weshalb also, fragt Jesus, sollte ausgerechnet am Sabbat verboten sein, was sonst im Sinne Gottes ist? Geheiligt sei der Name des Vaters im Himmel und das erfordert einen Kranken auch am Sabbat zu heilen. Martin Luther meinte, bereits die erste Bitte des Vaterunsers, also über die wir gerade nachdenken, verweise uns auf unsere Untauglichkeit. Weil wir in vieler Hinsicht den Namen Gottes verunehren, ähnlich, meint Luther, den Pharisäern und Wächtern des Gesetzes. Und Luther bemerkte über einige seiner Zeitgenossen, Zitat, wenn ihr Vorhaben nicht vonstatten geht, so erhebt sich ein Klagen und wundersames Benehmen, sodass niemand mit ihnen umgehen kann. Da fährt's ihnen heraus, dass die nicht wohltun, die sie hindern, und sie könnten solches ihnen angetane Leid nicht vergessen. Sie machen geltend, man habe Gottes Ehre verhindert und widerstrebe dem Guten, das sie gesucht und erstrebt hätten. So können sie, schreibt Luther weiter, ihr verfluchtes Richten und Verleumden nicht lassen. Sie zürnen nicht deshalb, weil das Gute und Gottes Ehre verhindert worden ist, sondern weil ihr Gutdünken, ihre Meinung sich nicht durchgesetzt hat. Gerade so, als ob ihr Gutdünken nicht böse sein könnte und so gut sei, dass auch Gott es nicht verwerfen möchte. Wenn ihr das hört, fühlen wir uns dann nicht mit diesem Zitat an manche Auseinandersetzung auch in unseren Gemeinden erinnert? Ich meine, geheiligt sei dein Name bedeutet für uns in der Nachfolge, geheiligt sei Gott, indem wir einander nicht beargwöhnen, sondern gemeinsam uns an Jesus freuen. Und deshalb ist die erste Bitte des Vaterunser auch für uns die erste und wichtigste. Denn nun weiß ich, in der ganzen Schrift keine Lehre, die unser Leben mächtiger und mehr schmäht und zunichte macht, als dieses Gebet, das Vaterunser. Denn das lässt uns nicht schnell über die erste Bitte hinweghuschen. Relativ selten beten wir in unseren Gemeinden das Vaterunser. Als gute Evangelikale setzt man sich damit ab von der römischen Kirche oder der lutherischen, wo das ja jeden Sonntag erscheint und diese Plapperei. Nun lasst uns nicht über die erste Bitte hinweghuschen, geheiligt werde dein Name, denn das ist alles andere als Geplapper. Denn es zeigt uns zweierlei. Einerseits, wie sehr wir Anfänger des Glaubens sind, wenn unser Glaube sich nur an Worten und nicht an unseren Taten misst. Und andererseits, dass uns die Bitte, Vater, dein Name werde geheiligt, nicht an uns selbst verzweifeln lässt. Und zwar deswegen nicht, weil diese Bitte sich an das himmlische Du, unseren Vater, richtet. Und so schließe ich meine Predigt mit einem weiteren Wort von Martin D. Luther. Du darfst dessen gewiss sein und sollst das fest glauben, dass Gott dich darum so gelehrt hat zu beten, weil er dich erhören will. Amen.